Moin moin liebe Fans, hier ist wieder 1912, der S&M-Podcast mit Tobi und Lukas.
Moinsen!
Moin moin! Nach vielen Unterbrechungen, die ihr jetzt natürlich nicht wissen könnt, weil ihr nicht live dabei wart, schaffen wir es jetzt doch aufzunehmen.
Ja, der Cast steht unter einem schlechten Stern heute, man weiß es
ja,
nicht.
Ja, man weiß es nicht, vielleicht auch unter einem sehr guten. Heute steht nicht nur das Duisburg-Spiel auf dem Plan der Besprechung und auch nicht das Kaiserslautern-Spiel logischerweise, sondern auch die Causa Hopp und das ganze Wochenende so ein bisschen unter, was auch die Bundesliga, die zweite Liga, die dritte Liga so ein bisschen bestimmt hat und den DFB natürlich.
Ja.
Da sprechen wir heute auch noch drüber, aber keine Angst, wir werden, falls es Leute gibt, die das nicht interessiert, ich weiß, auf Twitter hat sich einer dazu geäußert, der sagte, bitte dieses Thema nicht zu breit schlagen, deswegen verlagern wir das halt ganz ans Ende. Wen das halt jetzt nicht interessiert, wer da schon meint, alles drüber gehört zu haben, der kann dann einfach abschalten, wenn wir nach dem Spiel darüber reden, weil am Anfang lassen wir das noch außen vor und wer unsere Meinung dazu hören möchte, der bleibt einfach dran, ist herzlich eingeladen, bei uns zu bleiben.
Genau, das soll es auch erstmal reichen, weil sonst sind wir schon viel zu lange in dem Thema drin.
Genau, deswegen kommen wir erstmal zum Spiel selber. Meppen gegen Duisburg, der Spitzenreiter kam zu uns in schöne Emsland.
Junge, 10.748 Leute haben uns die Hütte voll gemacht.
Ärgerlich, letztes Mal 18 weniger, dann hätte ich komplett recht gehabt mit meinem Tipp.
Also, Gott sei Dank, sonst wäre es sehr teuer geworden.
Genau, deswegen, also 10, wir haben fünfstellig geschafft, 10.000 plus, das war ja das inoffizielle Ziel. Es sah ganz gut aus, ich habe immer auf die Wetter-App geguckt, ob es wirklich reicht mit gutem Wetter, weil bei schlechtem Wetter stellt man sich natürlich jetzt nicht unbedingt, oder nicht alle sozusagen auf die Nord oder Süd, aber...
Es war zum richtigen Zeitpunkt trocken, dann hat er später angefangen zu hageln.
Ja, es war wieder typisches Aprilwetter, dann war es strahlender Sonnenschein.
Ich würde sagen Herbstwetter im Februar.
Okay. Strahlender Sonnenschein, dann Hagel, dann Regen, dann ja, wieder Sonnenschein. Ja, egal. Aber 10.000 plus haben es ins Stadion geschafft und haben ein sehr gutes Spiel gesehen, muss man wirklich sagen. Was auch von uns sehr stark bestritten wurde, aber auch von MSV. Also, das war wirklich ein Spitzenspiel, wie man es sagen kann.
Wir waren echt die dominierende Mannschaft, das hat mich so ein bisschen überrascht.
Ja, in der ersten Halbzeit würde ich noch sagen, war es wirklich sehr ausgeglichen mit einem Chance plus der Duisburger.
Du hast das Spiel noch ein zweites Mal gesehen, ne?
Ja.
Du hast dir nochmal angeguckt, das heißt, du hast ein bisschen Wissensvorsprung auf jeden Fall jetzt, sowieso immer, aber in dem Fall, dass du es jetzt gerade frisch noch zum zweiten Mal geguckt hast, weißt du natürlich so ein bisschen mehr und kannst es natürlich ein bisschen objektiver einschätzen als ich, der es nur einmal live im Stadion erlebt hat, ne?
Ja, das sei dir auch gar nicht böse vorzuwerfen. Ich habe es mir Montag nochmal angeguckt, weil ich wollte ehrlich gesagt nochmal mit frischem Kopf da reingehen und das Spiel halt als Ganzes nochmal sehen. Und deswegen die erste große Chance war auf Duisburger Seite. Das war nach einem Freistoß, den Erik Tomaschke richtig stark pariert hat. Also Erik hat das Spiel seines Lebens heute gemacht. Das beste Spiel, seitdem er bei uns im Dress auflaufen durfte, würde ich sagen.
Definitiv. Also nach einer schwierigen Leistung folgt wieder eine Top-Leistung.
Ja, wir müssen eigentlich sagen, er ist schlecht gespielt, damit er wieder gut spielt. Das hat sich irgendwie...
Kritik, so geht das nicht. Unsicher das einfach
genau, war. Genau, dass er so viele Bälle nicht festgehalten hat.
Schlimm. Nee. Ja, das hätte auch ganz anders ausgehen können, wenn die besser gezielt hätten.
Genau, nee. Also man kann fast nichts Schlechtes an Erik Spiel sagen, muss man jetzt einfach mal sagen, wie es ist. Also wirklich Top-Leistung. Also er ist ja auch in der Elf des Tages. Ja, seine erste Nominierung dieses Jahr oder diese Saison für die Elf des Tages. Und ja, vollkommen zu Recht. Wie gesagt, ihr bestes Spiel im Mappendress. Also... mindestens in dieser Saison. Ja, wir haben auch noch auf der rechten Seite Jeskaczewski auflaufen sehen. Wir im letzten Podcast noch gesagt, rechnen wir die wenigsten Einsatzchancen ein. Neid hat uns eines Besseren gelehrt, Gott sei Dank, weil er hat auch ein richtig starkes Spiel gemacht.
Hört er uns manchmal auch zu und denkt, okay, dann hauen wir jetzt die Überraschung raus.
Ja, genau, weil das hört natürlich auch jeder, also uns hört man ja deutschlandweit, da bin ich mir ganz sicher. Alle Drittligisten hören uns natürlich zu und Bundesliga, Zweitligisten bestimmt auch alle, sich Tipps abzuholen.
Tatsächlich kann ich mir schon vorstellen, dass man... also so als Hardcore-Fan oder so von Duisburg sich vielleicht zumindest den einen Podcast im Vorfeld zu Duisburg einmal anhört, um zu gucken, ob darüber was gesagt wird.
Könnte sein. Ich muss übrigens sagen, ich bin jetzt ja ein bisschen auf Twitter aktiv in letzter Zeit und wir folgen uns gegenseitig zwei Podcasts, einer aus Magdeburg, nur der FCM natürlich. Ja. Und ein, wie hieß nochmal, Funksport oder so? Die ist erst seit kurzem, das ist ein Uerdingen-Podcast.
Ah ja.
Habe ich noch nicht reingehört, aber die sind relativ sympathisch. Der Magdeburg-Podcast, der
redet. Weil sie dir folgen, sind sie schon
sympathisch. Ja, dann sowieso. Das sind alles gute Menschen, die mir folgen und denen ich folge auch. Aber der Magdeburg-Podcast, der haut immer gerne Anstoßzitate raus in seinem Podcast und einmal halt auch in seinem Twitter, da habe ich das gesehen. Und wer das macht, ist automatisch ein guter Mensch. Anstoß, das beste Computerspiel, also das beste Managerspiel, was es gibt auf der Welt.
Anstoß 2 aber dann.
Alle drei Anstoß. Danach gibt es noch welche, aber also eins glaube ich nur noch und das nehmen wir aber raus. Anstoß 1 bis 3 sind geniale
Spiele. Off-topic, feiern.
Ja, genau. Jeska Czeski auf der rechten Seite. Starkes Spiel gemacht, also wirklich, man hat nicht gemerkt, dass Barmatt fehlte. Vielleicht ein bisschen offensive Präsenz.
Ich wollte gerade sagen, ein Hauch Aggressivität hat vielleicht gefehlt.
Davon. Ja, aber nichts Schlimmes. Also er hat hinten richtig gemacht. Ist ja auch eher Jeska Czeskis Spiel, also nicht so nach vorne, sondern eher nach hinten arbeiten.
Ganz im Gegenteil, ich finde ja auch, er hat ein schockierend gutes Spiel gemacht.
Ja, auf jeden Fall, Hammer. Richtig, richtig gut. Deswegen, also dafür, dass er halt wirklich zum ersten Mal diese Saison seit von Anfang an aufgelaufen ist und durchgespielt hat er, glaube ich, ne? Oder wurde er ausgewechselt? Ja, egal, kommt vielleicht gleich noch drauf, wenn mir die Wechsel wieder einfallen oder dir. Aber ja, ich meine auch, er hat durchgespielt und richtig gut. Aber wie ich vorhin schon sagte, erste Halbzeit war eher so zwischen den Strafräumen. Es gab halt die eine Riesenchance von Duisburg nach einer Ecke. Nach einem Freistoß. Stark pariert, aber sonst ging es immer mal so hin und her. Also Riesenchance nicht. Man hat Undaf immer angesehen, der war jetzt mehr so in der Verteilerrolle als in der Abschlussrolle. Hat sich auch noch eine gelbe Karte abgeholt. Man muss auch sagen, sehr glücklich, dass er nicht sich die gelb-rote auch noch abgeholt hat, weil das war später auch noch ein klares Foul von ihm.
Er hat durchgespielt.
Bäm. Richtig, genau. Ich meine nämlich, Tanku kam ging raus, Leugas ging raus und
Willi F. Sef.
Habe ich das nicht gesagt? Egal.
Nee, ja. Du hast Kleinsau gesagt. Entschuldigung, Tanku hast du gesagt und Leugas hast du gesagt.
Ja, okay. Ja, und Willi natürlich, genau, wusste ich. Ja, aber das, da kommen wir später noch zu. Erste Halbzeit, wie gesagt, noch ein bisschen unaufgeregt, aber man hat schon gemerkt, hohes spielerisches Potenzial, weil auch beide Defensivabteilungen so stark waren, gab es halt sowohl für Duisburg als auch für uns nicht so viel Durchkommen. Wir hatten zwar auch noch gute Chancen bis zur Halbzeit von Thilo und von Willi, aber die gingen übers Tor oder knapp neben das Tor. Waren auch nach Standards immer sehr gefährlich. Auch über Amin ging da über die linke Seite sehr viel.
Gefühlt haben wir auch 472 Ecken gesehen.
Jo. Ich glaube, 9 waren insgesamt.
Nee, da kommst du nicht mit hin, glaube ich.
Ich glaube wohl.
Ich glaube
nicht. Okay, und ich glaube von Duisburg ein paar weniger, zwei weniger oder so, 7 Stück. Also auf beiden Seiten.
Okay, alles klar. Ich dachte, du hättest 9 von beiden Seiten zusammengezählt.
Achso, nein. 9 auf unserer Seite. Ja, also insgesamt waren das natürlich mehr als 9, klar. Ja, nee, aber deswegen Amin, unser Eckenspezialist, hat da auch immer schön reingezogen. Die waren alle immer sehr gefährlich. Immer hat immer der Hauch gefehlt.
Aber ja, das Quäntchen fehlte.
Ja, das Quäntchen fehlte. Das hat die letzten Spieltage zu Hause immer ein bisschen besser geklappt. Eine direkte Ecke und eine Vorlage per Ecke waren da auf jeden Fall drin. Weil es übrigens auch das 5. Spiel, was wir mit 1-0, womit wir mit 1-0 in Führung gegangen sind in Folge, was auch ziemlich stark ist. Oh. Mannheim kann ja logischerweise nicht. Ist das noch? Ist auch egal. Vielleicht auch das 5. Heimspiel in Folge, wo wir mit 1 in Führung gegangen sind. Aber ich habe immer gehört, 5. Spiel in Folge, Führung. Ja. Diesmal haben wir es über die Zeit gebracht. Und ja, erste Halbzeit ging dann halt ehrlich gesagt aber auch so zu Ende. Wie gesagt, wir hatten ein bisschen Glück, dass Undaf weiterspielen konnte, weil die erste gelbe Karte war sehr berechtigt. Die zweite gelbe Karte, die er sich nicht abgeholt hat,
hätte kommen können,
weil er hat nämlich genau für das gleiche Foul, für das Willi Fsehr für die gelbe Karte gekriegt hat, quasi auch nochmal eine Ermahnung gekriegt, weil Schiri auch gedacht hat, ist jetzt, keine Ahnung, 30. Minute oder so. Wenn ich jetzt die gelb-rote Karte zücke, dann ist das Spiel
zu krass entschieden.
Aber eigentlich wäre es die richtige Entscheidung gewesen, weil man muss halt für das gleiche Foul auch dann die gleiche Reaktion zeigen.
Ja, und letzten Endes kann ich dann auch nicht verstehen, wir sind dann in einem späteren Zeitpunkt in dem Spiel, wo Dennis sich dann halt auch noch über eine Situation beschwert.
Ja.
Und ihm der Schiri ganz, ganz deutlich Handzeichen gibt, Junge, Ball flach halten, ein so ein Ding noch und du bist hier vom Platz. Und er kann halt dann einfach trotzdem nicht in sich halten, steht da immer noch am Platz, was denn so quasi, ja, du sitzt ja. Und denkst, oh, bitte, lass den Schiri einfach weggehen.
Ja.
Ich kann das verstehen, wenn man so ein bisschen gerade so, ne, im Pressing ist und so, aber Da muss man so ein bisschen mehr Kontinenz bewahren können.
Auf jeden Fall.
Aber das kann der ein oder andere Mappenspieler ja durchaus gebrauchen. Ja. Tilo, moin.
Ja. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Ja, mit dem Schiedsrichter haben wir ein bisschen Glück. Der hat auch mit sich reden lassen. Es gab auch eine Situation, da hat Tilo relativ lange mit ihm gesprochen. Da hat man aber gemerkt, es geht jetzt nicht um Beschweren. Es ging halt wirklich um, vielleicht hat er irgendwas, man weiß natürlich nicht, was sie besprochen haben, aber es war halt ein normales Gespräch. Es war jetzt nicht irgendwie nach einem Foul oder nach einer gelben Karte für Meppen, wo er sich dann hätte beschweren können. Das war eine ganz normale Situation. Von daher ist alles gut, wenn man solche Schiedsrichter hat. Normalerweise heißt es ja, Schiedsrichter ansprechen heißt gelb. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur für die Offiziellen gilt, also für die Trainer zum Beispiel, wenn die den Schiedsrichter ansprechen oder anmauzen, dass es dann sofort gelb gibt, ohne eine Ermahnung. Aber könnte mir vorstellen, dass es bei Spielern halt auch so ist.
Und das ist natürlich eine krasse Regel, weil, ne, also wenn da einer Knaller durchgreift, Schiedsrichter ansprechen gelb, dann steht nachher keiner mehr auf dem Platz.
Ja, klar. Ja, man muss immer ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen, dass das auch bei dieser Regelung. Aber ich glaube, so wurde das mal kommentiert vom DFB. Aber ja, so ging halt die erste Halbzeit relativ unspektakulär zu Ende.
Und ich muss sagen, aber trotzdem, das war also ein Spiel, wir sind immer im Stadion, wir sind ja immer drin und immer gepackt vom Spiel, aber da war man irgendwie so mitten im Tunnel, muss ich wirklich sagen, das war ein Wahnsinnsspiel, das war perfekte Werbung auch für die dritte Liga, würde ich behaupten.
Ja,
auf jeden Fall. Ein ganz grandioses Spiel und das war halt auch eines Zweitliga-Duells würdig, würde ich sogar behaupten.
Das würde ich auch sagen. Also es ist wirklich so, dass das wirklich spielerisch auch sehr stark war. Es gab viele schöne Spielzüge, es gab wenig hohe Bälle, was ja auch immer
selbst überrascht war von dem, was sie sich da wieder aus dem Hut gezaubert haben.
Viele
Kombinationen. Was leider ja dann erst alles nicht zum Erfolg geführt hat. Aber Wahnsinn, wirklich.
Ein starkes Kombinationsspiel auf jeden Fall, von beiden Seiten auch. Also alle haben versucht, das alles irgendwie spielerisch zu lösen. Ist jetzt nicht so, dass man die harten Grätschen auspackt, um das Spiel zu unterbrechen oder kleine nickliche Fouls gesteht hat. Nee, alles wirklich Kombination. Allerdings halt auch durch die starke Abwehr. Also Puttkammer und Commander wieder Hammer gewesen hinten.
Puttkammer sogar auch nochmal mit dem 1:0 auf dem Fuß.
Ja, richtig, genau, ja. Und auch in der Elf des Tages Putti, auch völlig verdient. Commander mindestens genauso gut. Auch Igera und Tilo halt stark gewesen, weil wenn Jeska, Czeski und Amin nach vorne gehen, dann hat Igera sich immer wieder ein bisschen fallen lassen, wie er das immer so gerne macht. Und das hat auch für Stabilität extrem gesorgt. Und deswegen war echt klasse. Ja, aber dann zweite Hälfte. Am Anfang lief es halt immer noch nicht so richtig los. Ab der 60. Minute, da waren die Mannschaft wieder so ein bisschen im Spiel und der SV wurde auch deutlich stärker. Es ging dann mehr nach vorne und dann
muss man aber glaube ich gerade dazu sagen, die 60. Minute musst du ein bisschen umrechnen, weil dazwischen genau diese
Unterbrechung Presse
gewesen sind. Deswegen ist die 60. Minute ist eigentlich die 53. wenn man so will oder so. Also nach 7-8 Minuten aktiven Spiel ging es wieder richtig los.
Deswegen so, man hat sich wieder gefunden, man hatte mehr vom Spiel und dann kam auch schon die erste Riesenchance, würde ich fast sagen, von Rama, wo Tanku von der Seite geflankt hat, er in die so richtig reingegrätscht, glaube sogar mit der Sohle den Ball getreten hat und ganz knapp am Tor vorbei. Also das wäre eigentlich schon 1-0 würdig gewesen, weil das halt eine richtig gute Chance. Rama hat mir auch wieder richtig gut gefallen an dem Tag.
Definitiv, gutes Spiel gemacht.
Ja,
also Rama kommt immer besser rein. Festen
Gips.
Ja, richtig.
Oder ohne feste Schiene auf jeden Fall. Ich weiß, ein Gips wahrscheinlich wird es ja nicht gewesen, sondern feste Schiene. Ja, genau. Jetzt nur noch so eine Polster.
Verband, so eine
Sicherung. Genau, gepolsterte Verband. Ja, genau. Aber wieder richtig stark. Also Rama und Undaf waren für mich immer die quasi immer anspielbar waren, auch durch hohe Bälle. Ich meine, das haben wir vorhin schon gesagt, wir haben nicht ganz so viele hohe Bälle gespielt, was eigentlich immer gut ist und das zeigt auch immer halt, wann...
Die liegen uns aber letzten Endes auch nicht so richtig.
Die langen Bälle? Ja.
Kommt immer drauf an.
Hoch und lang. Ja, kommt immer darauf an, wie der Gegner steht. Also hohe Bälle spielt man ja meistens dann immer über die Abwehr hinweg und dann zum Spieler, das haben wir auch schon relativ häufig gemacht, das hat auch immer gut funktioniert, aber meistens sind hohe Bälle auch ein bisschen verzweifelt, da hast du schon recht. Man merkt aber auch so, es wird, also je länger das Spiel dauert, desto hektischer wurde Meppen, dass dann ein Pass dann ja in den Lauf gespielt wurde, wo der Spieler aber nicht hingelaufen ist quasi. Das wurde mehr, man hat einfach gemerkt, die Jungs hatten den unbedingten Siegeswillen. Die waren halt ein bisschen übermotiviert, ist das falsche Wort, aber halt.
Doch ein bisschen übermotiviert an der Stelle, weil man sich, glaube ich, selbst seiner Schwäche bewusst war, dass man das Spiel, das sie halt über 60 Minuten gezeigt haben, nicht die letzte halbe Stunde auch noch zeigen kann, sondern es einfach zu einer gewissen Zeit wichtig war, das Tor zu machen, um es dann irgendwie verwalten zu können, weil man diesen Druck vielleicht nicht mehr ganz aufrechterhalten kann.
Ja.
Wo sie sich ja selber Unrecht mitgetan haben, muss man letztendlich auch sagen. Klar, es ist nachher beim 1-0 etwas zurückgefahren worden, aber ich glaube schon, dass unsere Jungs, dass sie 90 Minuten hatten, hätten durchhalten können.
Ja, es gab
einen. Denn auch Duisburg ist natürlich nach 60 Minuten angeschlagen gewesen, auch ohne Tor, und etwas schlapper geworden. Ne?
Genau, weil das war halt, das war jetzt kein Spiel, wo man die Jungs von Duisburg hinten reingedrückt hat und man selber quasi mehr Meter gemacht hat als die. Es war ungefähr, ich kenne die Statistiken jetzt leider nicht, weil es zur dritten Liga gibt es ja leider nicht so viele Statistiken. Wenn die jemand hat, kann er mir sie mal gerne schreiben. Aber ich finde da ehrlich gesagt so nicht so viel. Würde jetzt aber sagen, dass beide ungefähr auf der gleichen Stufe waren, was die Laufintensivität geht. Und auch so intensive Läufe ist jetzt ja, du kannst natürlich viel hin und her laufen, wenn du den Ball nicht hast, hast du keinen intensiven Lauf, aber wenn du viele Antrittläufe hast, dann ist das natürlich deutlich anstrengender, auch wenn du dann insgesamt vielleicht weniger läufst. Aber das würde ich sagen, ungefähr auf der gleichen Stufe. Deswegen müsste eigentlich auch bei Duisburg das so gewesen sein. Aber man hat Duisburg einfach angemerkt, die sind halt ein bisschen unsicher. Die haben jetzt ja zwei Spiele vor unserem Spiel halt verloren in Folge. Waren noch Spitzenreiter, aber die Formkurve zeigte auf jeden Fall deutlich nach unten. Die haben in diesem Jahr, glaube ich, auch erst einen Sieg eingefahren. Das war, glaube ich, das erste Spiel in diesem Jahr gegen Münster 4-1. Und danach gab es halt keinen Sieg mehr. Unentschieden und Niederlagen waren dann nur noch das Ding. Und dann gehst du natürlich auch, gerade wenn in Meppen die Stimmung war endlich mal wieder richtig gut. Auch beim 0-0 noch. Und dann hat Duisburg das vielleicht auch gemerkt, dass es dann für die jetzt nicht unbedingt einfacher wird, sag ich mal.
Nee, ganz im Gegenteil.
Ja. In der 71. Minute gab es auch noch eine sehr kritische Szene, wo Meppen auf jeden Fall hätte den Elfmeter kriegen müssen, wo Undav geschubst wurde im Strafraum, also wirklich sehr ungeschickt von dem Duisburger, der hat ihn wirklich mit beiden Händen von sich weggeschubst, also das war jetzt nicht irgendwie ein Körpereinsatz oder so, das war eigentlich ein klares Foul, das hätte der Linienrichter eigentlich sehen müssen, aber wir hatten halt im Vorfeld Glück, dass Undav keine Gelbrote gekriegt hat. In dem Fall, wenn Undav die Gelbrote gekriegt hätte, hätte er da natürlich keinen Elfmeter kriegen können. Von daher würde ich einfach mal sagen, ausgleichende Gerechtigkeit.
Von daher. Letzten Endes kann man das auch gut quittieren mit ausgleichender Gerechtigkeit, weil man ja weiß, wie das Spiel zu Ende gegangen ist. Ne?
Ja, genau. Ja, in der 75. Minute kam nochmal die Top 10 Tat von Puttkamer. Wer die Top 10 nicht kennt, das ist von Agenda Sport halt so die 10 coolsten Aktionen des Spieltags. Also es sind nicht immer nur Tore, manchmal sind es auch starke Paraden oder halt Abwehraktionen oder auch Pässe. Und da war Puttkamer auf der 10 mit einem, wir haben es im Stadion ehrlich gesagt sofort gesehen, eine Grätsche, die das sichere Tor verhindert hat, aber der Stadionsprecher hat es Domaschke zugeschrieben. Was ja auch in Ordnung ist, war wirklich schwer zu sehen, wahrscheinlich auch aus seiner Position auch schwieriger als aus unserer. Aber man hat einfach gesehen, wie Puttkamer da reingegrätscht ist und Mickels schön den Ball oder den Schuss abgeblockt hat. Das war richtig stark. Das muss man wirklich sagen. Also Putti, wie ich schon sagte, Hammer.
Bester Mann.
Ja, das war auch, ich glaube, so um die 70. Minute hatte Duisburg auch einen Doppelwechsel vollführt und Mickels war halt einer, der reingekommen ist und der Pass kam von Vermey. Vermey ja auch ein starker Spieler wohl. Eigentlich eher ein Torschütze als ein Torvorbereiter. Aber der Pass kam von ihm und der ganze Spielzug war auch richtig stark. Das hat Duisburg mal gekontert, was man als Auslandsmannschaft ja auch wohl gerne macht. Aber wie gesagt, stark pariert. Wäre zu dem Zeitpunkt, also ich will jetzt nicht sagen, unverdient kann man fast schon nicht sagen, weil auch wenn wir das jetzt natürlich so pro Meppen sagen, aber Duisburg hatte auch wohl Chancen nach vorne, jetzt vielleicht nicht die krassen, aber das war jetzt ehrlich gesagt auch die erste.
Ein bisschen mehr geglänzt, ne?
Ja, aber das war jetzt, wie in der ersten Halbzeit schon auch eigentlich eine 100%ige, die nicht drin war. Wir hatten jetzt eher so, ich sag mal, bis zu dem Zeitpunkt halt eher so 70%ige, würde ich mal so sagen. Jetzt in der 75. Minute, kurz vor dem 1-0, vielleicht in der 78. oder 79. Minute, gab es die erste 100%ige für uns, wo Commander einen riesen Kopfball nach einer Ecke gemacht hat, wo den Weinkauf noch irgendwie aus dem Winkel halt rauspariert hat. Das war Hammer.
Wo du dich auch noch zu Recht dann beschwert hast, wie kann es sein, dass eigentlich die Torwarte der dritten Liga ihre Gewalttaten immer gegen uns rausholen? Wie kann das sein? Ja, das ist wirklich so. Wahr. Also
ja.
Ein Verein nach dem nächsten zieht hier die Glanzparade ab. Vom letzten Platz bis Duisburg hoch, alle ziehen da die Glanzparade
ab. Das liegt übrigens an der Hensch Arena oder das liegt an unserem Stadion auf jeden Fall, weil als ich noch in der Jugend gespielt habe, es gab immer mal so ein Highlight, wenn man dann auch im Stadion spielen durfte. Und wir haben immer auf den Sack gekriegt, wenn wir im großen Stadion gespielt haben und nicht auf dem Trainingsplatz. Das liegt an dem Stadion, das macht den Gegner stark. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Verrückt. Oder mal ein kleinen Schwall aus meiner Jugend zu erzählen.
Über Bande.
Ja, über Bande in der Halle. Kleiner Insider. So, 81. Minute.
80.
Oder so. Ich hab, ja, ist eher 81. Auch wenn, weil die 80. steht, trotzdem ist es eher die 81. gewesen. ist auch vollkommen egal. Es war nämlich, Weinkauf hat den Ball, ich glaube, es war ein Abstoß, den er kurz gespielt hat, den Ball wiedergekriegt hat. Ein kurzer Pass zurück, Meppen starkes Pressing gemacht. Genau, und dann hatte Weinkauf den Ball wieder auf den Außenverteidiger gespielt, der den nicht annehmen konnte. Und Rama, der den Ball schön antizipiert hat, im Laufduell der stärker war als der andere und dann den Pass auf Tanku gespielt hat, schön flach rein. Tanku, ich kann es immer noch nicht sehen, aber ich hatte den mit der Hacke reingemacht.
Ich weiß es nicht.
Oder mit dem Außenriss. Irgendwie auf jeden Fall total lässig. Wäre eigentlich auch Top 10 würdig gewesen. aber sehr lässig reingemacht und ich weiß nicht, das war, glaube ich...
Richtig charmant reingelobt. Ne? Vorher alles Gewaltschüsse, ja. Die irgendwie reingezirkelt waren.
Der wurde reingestreichelt.
Ja. Genau, der wurde hier, guck mal, da kollert ein Ball. Da konnte der Torwart noch zugucken, wie der Ball ins Tor
lupft. Ja, der Torwart, unglücklich halt, wie wir vorhin schon sagten, eine Riesentat vorher gehabt und dann jetzt quasi das Tor mit eingeleitet durch den Fehler. Ja, Hammer. Also das Tor war, glaube ich, das schönste Tor dieses Jahres. Weil das war nämlich, weiß nicht, was da, also Steine vom Herzen gefallen, da wir waren sehr heiser danach.
Das stimmt.
Und
ich war noch am Tag drauf.
Ja, das war's. Meine Stimmbänder haben sich wieder erholt, relativ schnell.
Ja.
Gott sei Dank. Und dann stand es in der 81. Minute, was jetzt noch nicht kurz vor Ende war, wie wir ja wissen. ging es dann immer noch weiter, wir waren immer noch stark. Problem war, wir mussten auch verletzungsbedingt, gehe ich mal von aus, wechseln. Also wir hatten viele durch Krämpfe und Anschlagen
hatten wir ja, Leute, man hat die ganze Zeit nach vorne geballert. Das ist klar, dass es irgendwann sein Tribut zollt.
Genau, Thilo.
Und Thilo war dann der Erste, der in der 83. Minute gegangen ist und Nico Andermatt hat dafür den Platz betreten.
Richtig. War wahrscheinlich wieder mit der Ferse, wo er ja Probleme hat. Ich gehe stark davon aus, dass da wohl nochmal ran muss von ärztlicher Seite. Wahrscheinlich am Ende der Saison oder halt nach der Saison, je nachdem, wo wir stehen. Weil ich gehe davon aus, dass es jetzt schon häufiger passiert, dass er dann in der Schlussviertelstunde oder in den letzten Minuten dann nochmal raus muss. Da ist noch nicht hundertprozentig fit. Egerer hatte auch Probleme, der war zwei, dreimal, musste behandelt werden. Ich hoffe, ihm geht's wieder gut und in der Zeitung habe ich gelesen, dass Undaf halt auch angeschlagen ist, der Oberschenkel hat zugemacht. Also ist wahrscheinlich nichts Schlimmeres, aber der lag halt auch öfter mal rum, man konnte es auch sehen.
Auch in der Nachspielzeit, in der langen, hat er auch auf dem Boden gelegen und das war halt auch tatsächlich nicht daraus, um Zeit zu schinden.
Nein.
Weil auch ganz deutlich wurde, dass das Zeit ist, die nachgespielt wird, aber er
konnte halt. Ja, das hat der Schiri immer gut angezeigt. Immer wenn man muss auch darauf achten, wenn er den Finger auf die Uhr zeigt, dann hat er die Uhr gestoppt und wenn er sagt halt 11 Minuten Nachspielzeit war es in diesem Fall ja, dann ist sie halt gestoppt und dann wird das halt auch nachgespielt. Das wurde auch nachgespielt. Das waren insgesamt 14 Minuten Nachspielzeit.
Ja.
Deswegen.
Genau, vorher haben wir halt nochmal gewechselt in der 90. Minute. Yannick Ossé und Marius Kleinsorge sind halt dann reingekommen für Tanku und Willi Evseev.
Ja, Marius wieder fit. Das hat mich auch sehr gefreut. Ja. Ich hatte ja gesagt, wenn man Jaskaczewski bringt, müsste man wahrscheinlich noch einen schnellen mit starken Flanken bringen. Hat mich alles Lügen gestraft, weil wie wir vorhin sagten, so ganz offensiv war Jaskaczewski nicht, aber der hat gefährliche Flanken aus dem Halbfeld gespielt und das war richtig gut.
Ja.
Das war richtig stark.
Und dann mussten wir nur noch diese 14 Minuten Nachspielzeit einfach.
Ja, Schockmoment gab es noch in der 92. Minute, wo Duisburg das 1-1 gemacht hat, wo wieder alles aus dem Gesicht gefallen ist, aber es war abseits. Es war auch abseits. Also die Kameraeinstellungen von Magenta sind nicht so der Hit, weil die haben, glaube ich, nur eine oder also eine richtige Kamera, die haben noch ein paar mehr, aber die Hauptkamera konnte das nicht so gut einfangen. Aber so wie es aussah, war er halt wirklich eine Körperlänge vor der Abwehrreihe. Und
ausgleichende Gerechtigkeit für den nicht gegebenen Elfmeter.
Ja.
Da war schon was anderes.
Ja, ja. Deswegen, also es war eine richtige Entscheidung. Es wurde ja auch abgepfiffen. Und ja, die 90. Minute oder als gesagt wurde, 11 Minuten Nachspielzeit, hat das den Duisburgern noch irgendwie Luft gegeben. Deswegen das Tor, das war jetzt nach unserem Tor halt mal wieder die erste gute Chance. Und dann war halt wirklich Duisburg Dauergast bei uns im Strafraum. Und wir standen hinten auch sehr offen, was man eigentlich von uns nicht so kennt.
Ja, aber das ganze Spiel war halt sehr offensiv angelegt und deswegen hast du halt hinten natürlich dann auch die Lücken gelassen.
Wahrscheinlich,
also wahrscheinlich hat er nicht umgebaut.
Ja, Nervosität kam auch dazu, glaube ich.
Ja, ja, klar. Ich meine, du, der Tabellenerster, du bist halt am Sieg dran.
Ja, und was war, ich weiß ja, was wieder los gewesen wäre, wenn wir das jetzt noch hergeschenkt hätten. Wenn jetzt wieder 1-1 ausgegangen, heißt es ja wieder, ja, zu Hause, genau. Zu Hause können wir natürlich wieder nicht gewinnen. Das wäre dann ja immer noch 2 Punkte zu Hause nach 4 Spielen. Das wäre natürlich zu wenig gewesen. Und dann hätte man sich wieder erklären müssen hinterher. Und da hatte keiner Bock drauf.
Zum Glück ist es dazu aber nicht gekommen. Und der Abpfiff, der ersehnte, kam dann irgendwann um kurz nach 4.
Kurz nach 4, genau. Und 96 Minute hatten wir einmal noch Kleinsorge, dem wir noch ein Tor gegönnt hätten, der frei vor Weinkauf auftauchte und einen Lupfer probiert hat. Und den hat er leider nicht gemacht. Hätte man, wäre man um den Torwart rumgekurvt, dann hätte er ihn locker einschieben können. Hat er wahrscheinlich drüber nachgedacht, aber das hatten wir ja schon das Spiel davor mit Krämer auch, der frei vom Tor, dem da die Nerven versagt haben. Ja. Aber ja, wie du sagtest, dann war es vorbei und ja, die Stimmung war wieder gut.
Die Stimmung war sehr ausgelassen, sehr freudig, erregt, zumindest bei 3/4 des Stadions. 4/5 des Stadions, Entschuldigung.
Wir sind Vierter, weil Ingolstadt an dem Sonntag auch noch verloren hat, zu Hause gegen Köln. Viktoria Köln, die jetzt dadurch über den Strich gesprungen sind. Und was eigentlich absolut surreal ist, wir sind Vierter und haben nur 10 Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Was Wahnsinn ist. Das hatten wir halt zur Rückrunde auch. Da waren wir Achter, glaube ich, oder Siebter. Und das ist die Liga ist verrückt. Also anders kann man es nicht sagen.
Da kannst du mal sehen, wie sehr alle unter uns abstiegsgefährdet sind.
Ja, echt. Ja, gefühlt haben wir alle die gleichen Punkte bis Platz 10, aber na gut, so ganz krass ist es nicht, aber ich glaube, 10. ist jetzt irgendwie, 10. müsste Halle sein oder so. Nee, Halle ist nicht, aber 10. könnte Bayern oder so sein und die haben, glaube ich, 38 Punkte, irgendwie so. Also die Liga ist wirklich heftig, aber halt auch geil dadurch, das ist natürlich so.
10. ist Hansa Rostock gewesen mit 38 Punkten.
Ja, siehst du, aber sehr eng. Ja, Rostock, die haben ja am Montag das Spiel verloren gegen Preußen Münster. Dadurch haben die auch nochmal Luft da unten geholt, um noch drin zu bleiben. War auch ein schönes Spiel, auch sehr von Kampf und Nervosität geprägt, aber ist hier nicht das Thema. Wir haben jetzt Kaiserslautern vor der Brust. Ein Kaiserslautern.
Auf zum Betze.
Ja, auf zum Betze. Ein Kaiserslautern, das wir zu Hause verprügelt haben mit 6-1. Da ist wohl noch eine Rechnung offen, also anders als, ich glaube, Duisburg ist jetzt nicht hingekommen und hat gesagt, boah, die haben uns zu Hause 3-1 geschlagen, jetzt volle Pulle, aber ich glaube, ein 6-1, das nagt schon eher an der...
Oh, du hast Angst vor meinem Konter gehabt.
ein 6-1 nagt, glaube ich, mehr an einem, vor allen Dingen, wenn man wirklich...
Vor allen Dingen, wenn man Kaiserslautern heißt.
Ja, nicht das, also Duisburg ist ja auch ein Name.
Gegen Meppen.
Ja, genau. Aber 6-1, das tut schon weh. Die kommen jetzt ähnlich nach Hause, wie sie zu uns gekommen sind, im Derby. Die hatten ja ein Derby vorher gegen Mannheim. 1-1. Auch ein starkes Spiel wohl gewesen. Das hätte Kaiserslautern eigentlich gewinnen müssen in Mannheim, weil die wohl stärker waren. Ich habe das Spiel auch nochmal also in der Konferenz angeguckt und halt jetzt nochmal die Highlights. Die haben gute Angriffe gefahren, vor allen Dingen über außen und schönes Kombinationsspiel. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie wir im Betze auftreten werden. Ich hoffe einfach, wir treten einfach so auf wie bei den anderen Auswärtsfahrten. Jetzt gegen Kaiserslautern. Der Druck liegt definitiv bei denen. Wir müssen einfach abwarten, ruhig spielen und dann schnell umschalten. Da, weil die Lauterner, die müssen siegen. Die haben dieses Jahr auch noch nicht gewonnen. Da ist definitiv, wenn die nicht gewinnen sollten, die Stimmung im Keller. Bin mal gespannt, wenn wir gewinnen sollten, ob Schommers dann auch gehen muss, wie Hildmann nach dem Hinspiel. Wäre interessant, könnte ich mir vorstellen, weil die haben ja jetzt nicht nur sportliche Krise, sondern halt auch Stimmungskrise so ein bisschen, weil Gary Ehrmann ist jetzt ja nach 36 Jahren entlassen worden durch Reibereien mit dem Trainerteam und die Fans sind auf jeden Fall gegen Schommers. Deswegen könnte ich mir echt vorstellen, dass man da wirklich die Handbremse jetzt schon zieht und dann wieder den Trainer entlässt, wenn wir gewinnen sollten. Bin ich mal gespannt. Das ist jetzt am Wochenende, am Samstag. Wird bestimmt ein schönes Spiel.
Das denke ich auch. Du wolltest hinfahren, hast du gesagt, ne?
Ja, wollte ich eigentlich, aber fahre ich nicht.
Machst du nicht? Ah, okay. Dann werden wir es uns hier in der Gießen Arena angucken.
So sieht's aus, genau.
Hervorragend, da freue ich mich ja schon drauf.
Ja, ich auch. Auf den Megabock.
Genau, ja. Und damit wäre es das eigentlich mit dem regulären Podcast für heute.
Würde ich mal so sagen, genau. Ja,
das heißt, derjenige,
der... Ach, eine Sache müssen wir noch sagen. Willi FC jetzt natürlich, 5. Geile.
Ja,
Gut, da ist jetzt relativ einfach, wen ersetzen wird.
Genau, da ist das mit dem Ersetzen nicht so das Problem.
Nee, genau, das macht natürlich Hilal El-Helve, weil er ja der geilste Typ ist und die klare Nummer 1 auf der 10. Nein, ist natürlich nicht, leider. Aber Nicolas Andermatt wird es machen. Aber der hat ja seinen Job perfekt erledigt die letzten beiden Male, wo er von Anfang an gespielt hat. Also da habe ich gar keine Sorge.
Also wir frohen Mutes.
Jo, genau. Hoffentlich auch, dass alle noch fit werden, die jetzt ein bisschen angeschlagen sind. Aber das werden wir ja noch hören.
Gut, dann deswegen kommen wir jetzt noch eben zur Banner-Aktion.
Banner-Aktion, Banner-Saga. Ein Spiel übrigens. Ja, also das Thema ist ja schwer. Also ich muss sagen, ich habe mich auf Twitter zu Kommentaren hinreißen lassen, für die ich hinterher sagen würde, okay, das würde ich jetzt nicht mehr so sagen, weil ich habe das mit Hass und Anfeindung gleichgesetzt, was vielleicht ein bisschen sehr übertrieben war. Vor allen Dingen, wenn man das Duisburger Plakat sieht. Das Duisburger Plakat war nämlich eigentlich gut, in Anführungsstrichen, weil da war keine Beleidigung drauf, da war Kritik. Und Kritik ist ja erlaubt, muss erlaubt sein, dass deswegen das Spiel abgebrochen wurde oder unterbrochen wurde, ist eigentlich fatal. Trotzdem würde ich da den Schiedsrichter ein bisschen in Schutz nehmen, weil wahrscheinlich gab es Druck vom DFB, gesagt haben, hier, guck mal, da ist eine Aktion geplant am Samstag, ihr brecht das Spiel, wir haben diesen Drei-Stufen-Plan, der jetzt auch relativ viel diskutiert wurde, den befolgt ihr bitte. Und wenn er dann Banner sieht...
Ist ja letztendlich aber auch Lirum Larum, denn das Banner von Meppen hat gereicht.
Das Banner von Meppen hat gereicht. Auch ich würde das jetzt heute mit etwas nüchternem Kopf etwas, es ist eine Beleidigung da drauf, da steht, also das Wort Hurensohn ist jetzt ja relativ häufig.
Okay, du musst es natürlich aber auch in den ganzen Kontext sehen und bei anderen Spielen, gerade auch bei Bayern gegen Hoffenheim, ist es halt deutlicher dargestellt worden. Und wenn du auf dieses Wort, auf diese Beleidigung wieder anspielst,
ist klar,
was du gemeint hast. Und dann musst du auch damit rechnen, dass es halt die Konsequenzen vom Schiri gibt.
Definitiv.
Und bei allem, was hin und her ist, Kritik erlaubt, Lirum Larum oder so, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nur im Ansatz, so ein Spiel, wie es an dem Tag gezeigt wurde, in Gefahr zu bringen,
ist das Problem,
nicht okay. Und auch auf mehrfache Aufforderung des Stadionsprechers, ich meine, du hast die Meinung kundgetan, du hast es noch zweimal länger aufgehalten und dann kommt die Ansage, pass mal auf, nimm das Banner runter oder der schickt die Leute in die Kabine, dann immer noch das aufrechtzuerhalten.
Man konnte, ja.
Das Risiko darauf, dass das irgendwelche Konsequenzen haben wird, ist einfach deutlich zu hoch. Ja. Das Strafgeld für die 7 Minuten, die dann.
Warte, ich gucke eben, ich habe mir rausgeschrieben, wie teuer das jetzt für den SV Meppen wird. Weil ich wollte 20, nämlich.
3.000 Euro pro Minute.
Nee, ganz so krass. Das habe ich erst gedacht. Das ist, glaube ich, für die Bundesliga. Ich habe mir jetzt mal den Strafenkatalog für die Drittliga rausgesucht. Also, unsportliches Banner ab 3 Quadratmetern. 2.000 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob das 3 Quadratmeter waren. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, es gibt nämlich auch,
wo haben wir es? 3 Quadratmeter.
Unsportlich, ja, ab 3 Quadratmeter bis 3 Quadratmeter sind 500 Euro. So,
und das dann sind mehr als 2 Quadratmeter gewesen.
Gut, sagen wir, es sind 2.000 Euro. Mhm. Dazu kommt noch, kommt es bei einem der Vergehen zu einer Spielunterbrechung bis zu einer Minute, erhöht sich die Strafe um 20%, ab einer Minute um 50% und bei länger als 5 Minuten um das Doppelte.
Also bei 4.000 Euro.
Genau. Ist jetzt die Frage, ist das jetzt, wird das jetzt pro, also ich sag mal, es waren jetzt 7 Minuten,
ja,
ist jetzt 4.000 Euro.
Also 2.000 pro Minute oder, also pro mehr als 5 Minuten.
Ja,
oder?
Ist halt schwierig.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie auch
und
immer.
Und dann halt selbst, mal zwei. Also ich würde sagen, zwischen 10.000 Euro kostet uns das
bestimmt. So, genau. Und selbst wenn es nur der untere Rahmen sind von 10.000 Euro, sind das 10.000 Euro, die dem SV im Budget fehlen. Dem SV, der eh einen schwierigen Stand hat, weil das Sponsoring nicht so richtig läuft, wie es sollte. Wir sind eine Kleinstadt, wir müssen zusehen, dass wir den Verein irgendwie unterstützen. Von allen Seiten wird das gemacht und das ist das Gegenteil von Unterstützung an der Stelle gewesen. Den Unmut Luft machen, alles schön und gut, aber manchmal muss man halt auch überlegen, wann es gut gewesen ist, ja, und dann vielleicht auch sagen, okay, jetzt muss ich für meinen Verein meine große Liebe jetzt auch einhalten und meine Kritik an der Stelle stoppen.
Ja. Ist ein valider Punkt auf jeden Fall. Ich möchte trotzdem auch nochmal die Ultraseite beleuchten. Es geht natürlich nicht um Hopp in diesem ganzen Ding. Das weiß natürlich jetzt auch fast schon jeder. Es geht natürlich nicht um Hopp als Person. Es geht um das, wofür er steht. Es geht darum, dass der DFB, also man muss, ich will den DFB nicht in Schutz nehmen, aber der DFB hat nie kommuniziert, dass Kollektivstrafen, dass es die nicht mehr geben wird. Das hat er so nie gesagt. Er hat nur gesagt, 2017, wir setzen Kollektivstrafen aus. Dann hat die Ultragemeinde hat dann gesagt, wir wollen das gerne schriftlich haben. Da hat der DFB gesagt, das können wir euch nicht schriftlich geben, weil man sich halt nicht komplett bloßstellen lassen will, also nicht in eine Ecke drängen will, wenn man sagt, Jungs, wir setzen das aus. Man hat sich immer ein Hintertürchen gelassen. Dass das jetzt natürlich Wortbruch ist, dass die Ultras das so sehen, verstehe ich natürlich vollkommen.
3 Jahre später.
Ja, natürlich. Aber wenn die sagen, wir setzen das aus, dann soll das nicht nur 3 Jahre gelten, sondern auch 20 Jahre und länger. Also ja, jetzt ist halt das dazu gekommen, dass Kollektivstrafen verhängt wurden gegen die Fans des von Borussia Dortmund, weil, und man muss auch dazu sagen, es ist jetzt nicht das allererste Mal, dass Hopp beleidigt wird. Es ist jetzt das erste Mal, dass Hopp beleidigt wird in diesem großen Kontext. Jedes Jahr wird, wenn der BVB in Hoffenheim spielt, werden irgendwelche Banner aufgehangen und so und gegen Hopp dann gepoltert. Hurensohn, Fadenkreuz mit seinem Gesicht und noch schlimmere Sachen wahrscheinlich. Also es ist jetzt nicht, dass es jetzt heißt, der Mann muss jetzt geschützt werden, weil das jetzt halt zum ersten Mal so ist. Ob jetzt der Mann überhaupt geschützt werden muss, ist eine andere Frage, aber wenn man, ich weiß nicht, wie lange Hoffenheim jetzt schon in der Bundesliga ist oder in der zweiten Liga, also ich würde jetzt mal fast sagen, 5 oder 7 Jahre irgendwie so, wird dieser Mann jedes Jahr aufs Neue beleidigt. Man muss den jetzt nicht mögen, man muss den jetzt auch nicht sagen, ach, der arme Milliardär, der kann sich doch die Tränen mit seinem Geldschein trocknen. Wenn ein Mann immer so und so beleidigt wird, dann wehrt er sich halt dagegen. Zwar auf sehr fragwürdige Mittel, also ist im Hoffenheimer Gästebereich werden Film- und Tonaufnahmen gemacht von vom Gästebereich, wie ich schon sagte. Und diese Aufnahmen sollen dazu benutzt werden, um halt die Leute zu identifizieren, die man auch beleidigen. Allerdings sind diese Ton- und Bildaufnahmen auch nie veröffentlicht worden. Keiner weiß, was mit diesen angestellt wird. Auch in Gerichtsverfahren, die halt gegen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, von Dietmar Hopp gegen die Fans von Borussia Dortmund, wie das jetzt ganz genau vonstatten geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber die wurden nie veröffentlicht. Das heißt, die hat wahrscheinlich Dietmar Hopp oder wer auch immer bei sich im Keller und kann damit machen, was er will. Das ist datenschutzrechtlich ganz schön grenzwertig, muss man halt auch sagen. Also finde ich nicht in Ordnung, dass solche Aufnahmen von einem gemacht werden, auch halt von einem Fan, der jetzt nichts dagegen hat. Das ist ja wie mit den Kollektivstrafen. Der Leidtragende ist halt die Masse und das ist halt nicht in Ordnung. Auch hat Hopp sich dagegen gewehrt, indem er Beschallung...
Ja gut, ich gebe dir vollkommen recht.
Darf
ich
noch einmal ausreden? Ja, okay. Beschallung des Gästebereichs gemacht hat. Immer wenn dann so Schmährufe gekommen sind, haben die da eine sehr hohe Tonfrequenz gespielt, was auch wirklich in den Ohren schmerzt. Das hat man auch mal, also ich war ja noch nie da, aber das hat man auch im Fernsehen wohl gehört, dass da wirklich sehr hohe Frequenzen geschossen werden. Ich meine, klar, der Mann ist niemand, der sich da... Der sich das gefallen lässt. Und das stößt den Ultras wahrscheinlich auch auf, dass dann da jetzt wirklich Gegenwehr kommt. Und der Mann nimmt halt alle Mittel. Der nutzt halt auch seine, geht jetzt auch zum DFB und sagt, hier muss ich mir das anhören. Nee, musst du jetzt nicht anscheinend. Und deswegen gab es halt jetzt diese Aktion vom DFB. Das finden die Ultras jetzt scheiße, gerade halt auch mit dieser Aktion mit, ich weiß gerade seinen Namen nicht, aber dem Berliner, der da in Schalke rassistisch beleidigt wurde. Mhm. Da sagt man jetzt, ja, da macht ihr jetzt nichts, aber den Milliardär schützt ihr. Das ist natürlich eine berechtigte Kritik. Sowas geht halt nicht. Rassismus ist das Schlimmste auf dieser Welt. Das muss natürlich mehr bestraft werden. Und der DFB hat jetzt die Gefahr geschaffen und aber auch die Chance, mit diesem 3-Stufen-Plan halt auch gegen, ich sag mal, richtige Verbrechen vorzugehen. Natürlich ist das nicht in Ordnung, dass niemand auf dieser Welt muss sich beleidigen lassen. Das ist natürlich klar. Aber ehrlich gesagt muss der DFB jetzt auch durchgreifen gegen Rassismus oder gegen Diskriminismus. Ja. So, ganz genau. Dass jetzt das nur der Anfang war, dass wir jetzt noch deutlich mehr solche Banner sehen werden. Jetzt heute auch zum Beispiel, wenn DFB-Pokal ist. Ich bin mal gespannt. Also die Chance, dass das Spiel unterbrochen und abgebrochen wird bei Schalke gegen Bayern, ist sehr hoch. Vor allen Dingen, weil die Vereine auch gesagt haben, wenn da einmal was passiert, gehen wir als Mannschaft geschlossen vom Platz. Haben, glaube ich, beide Vereine gesagt. Werden die, glaube ich, nicht so machen. Ich glaube auch zum Beispiel, dieses Hin- und Her-Gekicke von den Hoffenheim- und Bayern-Spielern wäre so niemals passiert, wenn Bayern nicht 6-0 geführt hätte. Wenn Bayern jetzt einfach zurückgelegen hätte, hätten die weitergespielt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, dass das... Da ist ja schon das Stufe 2 stand.
Das ist natürlich
da das ja auch schon auf Stufe 2 stand und das Spiel halt schon unterbrochen wurde, hat wahrscheinlich auch, ich glaube, Neuer ist halt, war der entscheidende Faktor, der dann halt zu den Jungs gesagt hat, wir spielen uns den Ball hin und her. Das war eine schöne Aktion. Ich fand das auch ehrlich gesagt sehr gefeiert. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, wenn das Spiel abgebrochen wäre, hätte Bayern das Spiel auf jeden Fall 2-0 verloren. Weil es ist ja, es wird ja dem ange, also der Verein verliert ja, der dafür schuld ist, dass das Spiel abgebrochen wird. Und es waren ja die Bayern-Fans. Und wenn das Spiel abgebrochen wäre, hätte Bayern das Spiel 2-0 verloren. Deswegen haben die sich den Ball hin und her gekickt. Das hat jetzt wahrscheinlich nicht sehr viel damit zu tun, dass man für Friede und Freude auf der Welt einstellt. Muss man halt auch im Hinterkopf halten.
Wobei, das ist natürlich jetzt einfach nur eine gewagte These.
Das ist eine sehr gewagte These, die aber nicht ganz abwegig ist.
Die ist natürlich nicht ganz abwegig, aber ich wiederum kann mir sehr gut das auch andersrum vorstellen, dass wenn Bayern auch hinten liegt, das Ganze genauso trotzdem abgelaufen wäre, weil man sich da einfach solidarisch erklärt hätte. Aber das steht ja auf einer ganz anderen Karte. Da müssen wir jetzt ja auch nicht drüber streiten, glaube ich.
Muss eine Sache noch eben kurz erwähnen, wenn oder willst du noch erst
was sagen? Ich wollte gerne zu den Bild- und Tonaufnahmen noch eben sagen, ich gebe dir vollkommen recht, das ist mit Sicherheit nicht in Ordnung und dass keiner weiß, was damit passiert, etc. ist auch nicht okay, wenn man halt sagt, wir machen das, wir haben einen Sicherheitsdienst, der das überprüft, hinterher werden die Aufnahmen gelöscht, wenn sie nicht relevant sind. So, das ist aber offensichtlich nicht kommuniziert, wobei, oder es ist mir nicht bekannt, ich weiß nicht, ob du da soweit informiert bist, so genau, das kann ja im Zweifelsfall so sein, weil ich glaube, ansonsten ist das schwierig mit diesem Aufnahmen behalten, ich sage jetzt mal, wie du gesagt hast, dass er die im Keller liegen hat, da glaube ich nämlich ehrlich gesagt nicht dran. Anderen Seite wirst du mit Sicherheit als Gast darauf hingewiesen, dass genau das dort im Stadion passieren wird. Ja, und ich schätze auch schon auf deine Eintrittskarte. Das heißt, Augenblick, wo ich dieses private Stadion betrete, diesen Privatbereich betrete, akzeptiere ich diese Spielregeln.
Okay, das stimmt wahrscheinlich, da hast du recht. Ja. Das müssen die ja auch machen. Ja, richtig, habe ich gerade drüber nachgedacht. Aber was ich ja sagen wollte, die Verteidiger haben nämlich angefordert, dass das... ich habe das im Rasenfunk gehört, das ist auch ein Fußball-Podcast, habe ich schon öfter gesagt. Da ging das auch um Haupt. Das war sehr gute Berichterstattung darüber, weil das war sehr neutral gehalten. Ist jetzt nicht pro Ultra oder pro Verband. Das finde ich ja immer gut. Ich versuche es auch so ein bisschen zu halten, auch wenn ich vielleicht ein bisschen Stellung beziehe. Da wurde das halt kommuniziert, dass die Verteidiger das angefordert haben, das Bild- und Tonmaterial, und die Gegenseite hat sich halt geweigert, das zu veröffentlichen. Und das ist halt schon schwierig, finde ich.
Ja, da gebe ich dir recht. Und ich kann halt, wie es ja vorhin auch schon mal, als ich meine einleitenden Worte gefunden habe, genannt habe, schon verstehen, warum die Ultras so eine Aktion mitmachen.
Ja, die wollen ja gehört werden.
Wie nötig oder unnötig das halt meinetwegen in einer dritten Liga ist, im Vergleich zu dem, dass es die erste Liga betrifft.
Grob
betrifft es natürlich alle Ligen, keine Frage.
Ja.
Aber es geht um das Große und Ganze. Das Problem ist jetzt nur, wir haben jetzt einfach nur diese Causa Hopp, genauso wie du es vorhin gesagt hast. Ja,
das höre ich, lese ich überall. Causa und Lex Hopp.
Genau, und darauf ist das ja halt so ein bisschen eingedrungen. Und wie gesagt, ich kann das alles verstehen und die sollen ihr Banner auch zeigen, ob es mir gefällt oder nicht. Steht ja auf dem anderen Blatt. Nichtsdestotrotz muss ich doch an der Stelle, wo es mich ja dann insoweit doch nicht mehr tangiert und ich anfange, meinem eigenen Verein womöglich Schaden zuzufügen.
Da stimme ich dir zu.
Irgendwann den Punkt setzen und sagen, so, jetzt ist Schluss. Und den haben sie überschritten. Und das muss ich kritisieren.
Das kannst du sehr gerne kritisieren. Kritik muss aber jetzt, ich habe vorhin schon gesagt, da kann man da fast keine Kritik an den. Trotzdem hat er sich falsch verhalten, indem er das Spiel unterbrochen hat, wegen des MSV Duisburgs Banner, das in Meppen angemeldet war. Ein Banner, wo keine Beleidigung draufsteht, wo freie Meinungsäußerung geübt wurde. Ich habe das auch gleichgestellt. Ich habe auf Twitter geschrieben, Anfeindungen und Hass beider Fangruppen. Und das ist ja falsch. Also ich habe mich auch revidiert. Ich wurde davon ganz vielen Leuten darauf hingewiesen, was das mit Hass, das hat nichts mit Hass zu tun, dass man das jetzt in einen Topf wirft. Das stimmt einfach nicht und das stimmt auch. Das Duisburger Banner war angemeldet und das war harmlos. Das war Meinungsäußerung und Kritik und das ist in unserer Gesellschaft halt erlaubt.
So, aber die Mappen haben ja auch einen Banner hochgehalten.
Die Mappen haben auch einen Banner hochgehalten. Das hat auch natürlich dazu geführt, dass das Spiel unterbrochen wurde. Aber so ist es. Man hat gesehen, dass das Duisburger Banner der ausschlaggebende Punkt war.
Das war auch, woran hast du das gesehen?
Ja, weil der Schiedsrichter zu den Duisburgern hingegangen ist und dann, also zumindest Körpersprache zu den Duisburgern und hat nicht zu den Mappen dann. Und dann hat er halt abgebrochen. Und
ja, vielleicht hat er ja auf dem Rückweg erst gesehen, was die Mappen
da
aufgezogen
haben. Ja, er hat ja schon die Pfeife gepfiffen. Also dann heißt es schon, okay, und dann hat er so gezeigt. Also ich glaube, dass Duisburger war. Aber die Schiedsrichter...
Wie es auch sein mag,
hat es schwer genug an dem Spieltag
auf jeden Fall. Es ist trotzdem nicht ganz okay gewesen. Wir haben es jetzt erlebt. Ich hoffe sehr darauf, dass, wie du schon gesagt hast, wir werden mit Sicherheit mit solchen Banneraktionen häufiger noch mehr wieder zu rechnen haben. Ich hoffe aber darauf, dass man so ein Punkt eher den Klick bekommt, zu sagen, wir riskieren hier nicht das Spiel unseres Vereins.
Richtig, genau. Die Ultras müssen vielleicht einlenken, die haben sich ja zum Ausdruck gebracht. Sie haben diese, also ich habe mich damit befasst, ich wusste das, also dass Kollektivstrafen ausgesprochen wurden, habe ich gewusst. Übrigens kann man da ruhig auch den Borussia Dortmund kritisieren, die ja ohne Berufung dazugestimmt haben. Da merkt man auch, okay, Borussia Dortmund, große Fangruppe, die hinter dem Verein steht natürlich. Allerdings hat da auch, also die so wie mit Rummenigge, der dann Hopp in den Arm genommen hat und gesagt hat, das ist das Schlimmste, was der Fußball je gemacht hat. Also sage ich jetzt so in meinen Worten. Ne? Also der hat schon wirklich dunkelste Stunde des Fußballs und so in den Mund genommen und so weiter. Also das werden dann die Verantwortlichen von Borussia Dortmund wohl auch so gesehen haben und hatten dann auch nicht die Fans im Hinterkopf. Aber ja, deswegen, die haben ja zugestimmt, deswegen kann man die jetzt aus der Kritik vielleicht auch nicht hundertprozentig rausnehmen, weil man hätte da ja auch gegen angehen können, vielleicht auch in Kommunikation mit den Ultra-Fangruppen. Übrigens fällt mir jetzt auch gerade so ein, man hat unter den Duisburgern vor allen Dingen gesehen, die waren in der Großaufnahme, als das Banner hochgekommen war, da hat man auch gesehen, manche haben das Banner runtergezogen. Also es sind auch nicht, ich will jetzt auch nicht alles verallgemeinern, es ist natürlich eine Gruppe der Ultras und das sind aber nicht alle Ultras. Man darf die auch nicht in einen Topf werfen. Und auch die Diskussionen nach diesem Wochenende waren auch unerträglich, wo dann immer geschrieben wird, gut, ich war im Stadion ja auch so, ich war mega sauer auf die Ultras. Sogar, dass ich einen unschuldigen Menschen angeschrien habe. Ja. Das tut mir heute immer noch leid, ehrlich gesagt.
Ich habe die
ja das, Gott sei Dank. Ja, der hat meine Entschuldigung angenommen. Ich habe ihn angeschrien, weil ich zu den Ultras rübergeschrien habe, dass die halt mit der Scheiße aufhören. Da war ich mega in Rage. Ich war nach dem Spiel auch nicht gut drauf. Also und dann habe ich auch getwittert und man sollte wahrscheinlich Emotionen etwas rauslassen, wenn man twittert. Dann ist das alles ein bisschen besser.
Könntest du das Till Schweiger nochmal erzählen?
Ja, dem versuche ich erstmal mal das also Grund hier Grammatik beizubringen. Aber das wird zu schwer wahrscheinlich.
Umgang mit Maus.
Ja, genau. Und Satzzeichen einmal reicht mal. Ja, genau. Aber was ich vorhin noch sagen wollte, wo du das Thema solidarisch angesprochen hast, da merkt man auch, also mit Rummenigge habe ich es ja vorhin schon gesagt, der mit seinen Äußerungen sehr übers Ziel hinausgeschossen ist. Allerdings merkt man auch, dass Ultra, also dass wir alle Menschen sind, ne? Also er hat ja mit Hopp sich solidarisch gezeigt. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja anscheinend auch sein Freund und so. Aber es ist genauso wie mit den Ultras, die sich alle so ein bisschen verbunden haben, als diese lächerliche Aktion gegen die Zwickauer Fan-Ultra-Gruppe Red Chaos. Hast du es mitgekriegt, dass da eine Staatsanwaltschaft gegen ermittelt hat, weil das S von Red Chaos
SSS
als SSS gesehen wurde? Und da haben sich auch alle Ultra-Gruppen solidarisch gezeigt. Das heißt, das ist natürlich schön, dass man dann zeigt, das ist einfach eine Lächerlichkeit. Das hat nichts mit mit einem verfassungswidrigen Zeichen zu tun. Das ist einfach, und die Gruppe gibt es halt auch schon ewig. Und dass jetzt, das war glaube ich im Juli letzten Jahres, da vorgegangen wird, das ist einfach lächerlich. Und deswegen, man merkt halt, Rummenigge und Hopp-Kumpels und halt die ganzen Ultras-Gruppen, also nicht alle natürlich, aber im Kern ist man dann doch eher, ich habe heute noch ein Video gesehen, in den Farben getrennt, im Herzen vereint. Und deswegen halt auch diese ganze Aktion, um die Dortmunder Fans zu schützen und so weiter. Oder halt deren Leiden dann zu zeigen, wenn wirklich alle ausgeschlossen wären. Kollektivstrafen sind scheiße, das ist nun mal so. Allerdings, weiß ich nicht. Bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wenn jetzt daraus, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wenn daraus jetzt resultiert aus dieser ganzen Diskussion, dass genauso hart auch gegen Rassismus vorgegangen wird im Stadion, bin ich sehr zufrieden. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn diese Banner kommen, dass wir werden, glaube ich, keinen Spielabbruch sehen. Außer heute vielleicht. Also auf das Spiel Bayern gegen Schalke bin ich sehr gespannt, weil das steht ja im besonderen Fokus jetzt. Aber insgesamt glaube ich, das wird jetzt noch ein bisschen hochköcheln. Ich schätze mal, der DFB wird da vielleicht auch ein bisschen regulierend eintreten, wenn jetzt mehrere diese Banner wieder hochgehalten werden. Wahrscheinlich wird vielleicht noch das ein oder andere Spiel unterbrochen werden, aber abgebrochen nicht. Und ich hoffe, das legt sich ein bisschen. Ist jetzt nur die Frage, wie geht's weiter? Mit den Kollektivstrafen zum Beispiel, mit den Ultras. Am besten wäre es natürlich, miteinander zu reden. Hat Hopp schon mal direkt abgelehnt. Hat gesagt, mit diesen Leuten kann man nicht reden, was natürlich das Falscheste ist, was man machen kann. Wenn man so einen Weg geht und dann einfach sich wehrt und dann nicht versucht, auf die Leute zuzugehen. Aber naja, so ist das nun mal.
Wir werden erleben, was passiert.
Ja.
Ich denke aber, ich glaube, wir haben alles auch zu dem Thema jetzt gesagt.
Ja, wahrscheinlich kann man da noch deutlich mehr zu sagen. Da kannst
du 3 Stunden drüber reden, aber ich glaube, das haben viele vor uns auch schon getan.
Ich habe mir so viele Artikel durchgelesen, ich habe bestimmt auch ganz viele Sachen durcheinander geworfen. Aber ja, ich hoffe, meine Meinung dazu wurde gesagt. Wie gesagt, ich habe das versucht, relativ neutral zu halten. Ich will keine Seite ziehen. Für mich ist halt wichtig, dass wir bald einfach wieder Fußball gucken können. Das ist nämlich das Allerwichtigste, dass wir alle Fußball gucken. Darum geht es in Notas übrigens auch ein bisschen, Kommerzialisierung und so. Ja,
gut, und das ist schwer aufzuhalten. Denkt an euren Verein.
Genau, denkt an euren Verein, denkt an eure Mitmenschen. Geht gut alle miteinander um, egal welche Hautfarbe, welche sexuelle Ausrichtung. Genau, seid lieb zu allen, dann haben wir eine schöne Welt. Und scheiß AfD.
Amen.
Ja. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss, den Podcast. Er hat ja doch ein bisschen länger gedauert, wie ich mir fast schon gedacht habe, als normaler Podcast. Aber ist ja nicht so schlimm. Habt ihr schön was zu hören? Oder auch nicht, weil jetzt Ende ist. Ist immer doof, wenn man am Ende des Podcasts sagt, habt ihr schön zu hören, weil unsere Arbeit ist jetzt fast getan. Und eure ist jetzt auch schon zu Ende sozusagen.
Und dann hören wir uns nach der Hölle.
Wenn wir von dem Betzenberg wiedergekommen sind. Ja. Mit hoffentlich einem schönen Ergebnis.
3 Punkte. Auf Wiedersehen.
Und tschüss.